Ich wiederhole es gerne noch. Der neue Lebenswandel im Geist heißt mein Thema. Römer 8, 1 bis 17, ein bisschen längerer Text heute mal. Ich habe ihn nach Hoffnung für alle und in der Auslegung werde ich die Elberfelder benutzen. Also ihr habt heute zweigleisig. Römer 8. Wer nun zu Jesus Christus gehört, wird der Verurteilung durch Gott entgehen. Er wird leben. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir an die Sünde versklavt zu schwach sind, es zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch wie wir, der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. Jetzt können wir den Willen Gottes tun, wie es das Gesetz schon immer von uns verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer nur seinen menschlichen Wünschen und Trieben folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Was uns die alte sündige Natur einbringt, sind Verzweiflung und Tod. Gottes Geist aber schenkt Frieden und Leben. Von unserem Wesen her lehnen wir Menschen uns gegen Gott auf, weil wir seine Gebote nicht erfüllen oder auch gar nicht erfüllen können. Deshalb kann Gott an uns, so wie wir sind, keinen Gefallen finden. Nun aber ist Gottes Geist in euch, und ihr seid nicht länger der Herrschaft eures sündigen Wesens ausgeliefert. Seid euch darüber im Klaren. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Leib wegen eurer Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch als seine Kinder angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Darum, liebe Brüder, müssen wir nicht länger den Wünschen und dem Verlangen unserer alten menschlichen Natur folgen, denn wer ihr folgt, der ist dem Tode ausgeliefert. Wenn du aber auf die Stimme Gottes hörst und ihr gehorchst, werden die selbstsüchtigen Wünsche in dir getötet und du wirst leben. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Das war der etwas längere Text. Im vorangehenden Kapitel, dem Kapitel 7, betont Paulus, dass ein Mensch dem Gesetz nur so lange unterworfen ist, wie er aus sich selber lebt. Denn durch die Hinwendung zu Christus werden Menschen bereit zum Gehorsam gegenüber Gott. Aber viele wissen nicht, wie sie vom Wollen, das sie sicher haben, zum Vollbringen kommen können. Und daher bemühen sie sich zunächst in eigener Kraft, um den Willen Gottes zu tun. Aber dann stellen sie enttäuscht fest, dass ihre eigene Kraft nicht ausreicht. Und dadurch wird ihre gute Meinung, die sie vielleicht über sich selbst hatten, zunichte. Und auf der anderen Seite wächst eine gewisse Sehnsucht nach Erlösung. Von einem solchen Leben in eigener Kraft losgelöst zu werden. Und aus dieser Sehnsucht heraus hören wir dann im 7. Kapitel auch diesen Schrei der Verzweiflung, den ich noch dazu lesen möchte. Kapitel 7, Vers 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von dem Leibe dieses Todes? Der Christ muss also erkennen, dass Sünde nicht nur ein Ausrutscher ist, sondern dass wir Menschen von Natur aus Sünder sind. Und erst dieses Erkennen und diese gewisse Verzweiflung, die darin liegt, lässt uns dann gerne in das Rettungsboot der Gnade steigen. Und auf diese Weise hat das Gesetz dann auch seinen Zweck erfüllt. Es hat Sündenerkenntnis bewirkt. Zusammenfassend kann man sagen, aus mir selbst, aus der eigenen Kraft, werde ich immer irgendwie der Sünde dienen, mich von fleischlichen Gedanken und Lüsten bevormunden lassen. Und manche bleiben sogar länger in dieser Stellung. Wenn ich mich aber vom Heiligen Geist bestimmen lasse, und darum geht es in diesem Kapitel, dann fängt ein Umdenken an und es gibt ein Überwinderleben durch Christus. Und dieses neue Leben im Geist ist das Thema des 8. Kapitels. Was bedeutet es, ein Leben mit Christus oder ein Leben im Geist ist frei von Verdammnis? Ein Leben im Geist frei von Verdammnis. Fast wie ein Jubelruf klingt es im ersten Vers, jetzt nach der Elberfelder. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Eine besonders gute Botschaft für Menschen, die von Verdammnisgefühlen bedrängt werden. Und das ist gar nicht so selten. Wir stoßen dabei auf zwei Arten von Verdammnis. Die eine Art der Verdammnis wurde durch das Blut Jesu Christi abgewendet. Wir bekamen Vergebung unserer Sünden. Wir haben Frieden mit Gott bekommen. Wir stehen nicht mehr unter dem Zorn, sondern jetzt unter der Gnade Gottes. Und somit ist diese Verdammnis abgewendet. Die zweite Art der Verdammnis kann durch unsere Niederlagen und unser Versagen im Leben und in einem Leben, was ich aus mir selbst versuche, entstehen. Solange ich nicht gelernt habe, dass Christus mein Leben, meine Gerechtigkeit, meine Kraft ist, werde ich in diesem Versagen immer wieder ankommen oder mich als Versager fühlen. Und das Geheimnis des Sieges darüber, über diese Verdammnis, dass ich von meinem Versagen wegkomme, liegt in einem Wechsel der Blickrichtung. Ich schaue nicht mehr auf mich selbst, auf das, was nicht so gelaufen ist. Denn der Feind sitzt dann gerne auf der Schulter und sagt dir, siehst du kannst es doch nicht, da ist es schon wieder passiert. Und wir wissen ja, die guten Vorsätze, die reichen nicht. auch wenn wir sie vielleicht zu Neujahr gefasst haben. Aber wenn ich auf Christus schaue, dann gibt es kein Ich kann nicht mehr oder ich kann das nicht, ich kann das nicht schaffen. Dieses Deprimierende, wir dürfen Philipper 4,13 dazu nehmen und das im Glauben festhalten. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, in dem, der mich stark macht, in dem, der mich fähig macht, den Willen Gottes zu tun. Alles vermag ich. Es ist also eine Angelegenheit des Erkennens im Glauben, in die der Heilige Geist mich führen will. Und es gilt nun in doppelter Hinsicht, ein Leben in Christus ist frei von Verdammnis. Diese Verdammnis, die im Alltag mich anspringen will, und die andere, dass ich unter dem Zorn Gottes nicht mehr stehe. Und darum steht in Kapitel 8, Vers 6 auch dieser schöne Satz: Die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden. Das soll der Normalzustand in unserem Leben sein. Und immer wenn diese Depri-Phase über dich kommen will, dann darfst du dich daran erinnern, Christus ist mein Leben. Er ist meine Freude, mein Friede, meine Kraft. Ich habe Vergebung und Frieden mit Gott. Und Friede kehrt in mein Leben ein, weil ich nicht mehr auf mich und meine Möglichkeiten und Versagen schaue, sondern auf den, der alles schon vollbracht hat für mich. Und diese zwei Gesetzmäßigkeiten, die müssen wir unterscheiden, damit wir mit Christus befreit leben können. Deshalb lese ich nochmal jetzt den Vers 2 nach der Elberfelder. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt also ein Gesetz des Geistes, der lebendig macht, der mich frei macht, oder das mich frei macht, besser gesagt, vom Gesetz der Sünde und des Todes, von der Verurteilung. Beide Gesetze sind wie Naturgesetze. Sie müssen entdeckt werden. Als Beispiel nehme ich mal die Schwerkraft. Wenn ich einen Gegenstand loslasse, mal schnell was suchen hier in meiner Hosentasche, wenn ich also einen Gegenstand loslasse, dann fällt er zu Boden. Im Weltall ist das ganz anders, da würde das rumschweben. Wie lange weiß ich nicht, ich war noch nicht da. Aber man sieht das ja immer wieder an Bildern. Und genauso ist es mit dem Gesetz der Sünde und des Todes, die natürlicherweise in meinen Gliedern sind. Und auf mich selbst gestellt werde ich immer wieder mal sündigen. Wir hörten also, dass das Gesetz der Schwerkraft dafür sorgt, dass dieser Gegenstand zu Boden fiel. Ich mach's nicht nochmal, muss ja nur aufheben. Halte ich aber die Hand da drunter, ich hoffe, das klappt jetzt, dann wird dieses Gesetz aufgehoben, es fällt nicht zu Boden, weil ein anderes Gesetz das verhindert, durch eine andere Kraft. Und genauso ist es im geistlichen Bereich, das Gesetz des Lebens wirkt dem Gesetz der Sünde und des Todes, nicht der Schwerkraft in diesem Fall, entgegen und hebt es auf. Dieses Gesetz existiert immer noch. Wir haben gesehen, es fällt schon ein Stückchen. Aber das neue Gesetz ist mächtig genug, das Alte aufzuheben, uns von der alten Gesetzmäßigkeit zu befreien. Was bedeutet das nun praktisch? Das lesen wir in 3 und 4. Denn das Gesetz, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern im Geist wandeln. Gott hat es getan. Für uns, für dich, für mich. Er hat uns von dieser alten Gesetzmäßigkeit der Sünde befreit. Er hat das getan, was wir selbst auch unter dem Gesetz uns unmöglich war. Wie hat er es getan? Erstens, er hat Jesus hineingestellt in unser Fleisch und Blut. Er wurde Mensch. Auch in unsere Versuchlichkeit. Zweitens, er blieb trotz dieser Versuchlichkeit und der Menschwerdung ohne Sünde, um die Rechtsforderung zu erfüllen. Wie lautet diese Rechtsforderung? Wer sündigt, ist des Todes schuldig. Und Jesus hat diese Schuld bezahlt. Für dich, für mich. Und auf diese Weise ist Jesus meine, deine Gerechtigkeit geworden, meine Weisheit, meine Heiligung und auch meine Erlösung. Wenn du es nicht glauben willst, im 1. Korinther 1,30 steht es schwarz auf weiß. Wir sind freigekaufte Jesu zu einem neuen Leben unter der Herrschaft seines Geistes. Die siegende Kraft Gottes und das Kreuz gehören zusammen. Dort am Kreuz hat er das Fleisch der Sünde, unsere sündige Wesensart, mit Christus gekreuzigt. Nicht wir tun es mit Christus zusammen, sondern er tat es für uns ganz allein. Und deshalb dürfen wir in dieser neuen Gesetzmäßigkeit leben. Es steht in Vergangenheitsform da, ist dir das aufgefallen? Hat dich frei gemacht. Schon vor 2000 Jahren. In der Planung Gottes warst du vielleicht schon da, ganz sicherlich. Es gibt eine Stelle, wo steht, dass das vor Grundlegung der Welt geschehen ist. Er hat dich damals frei gemacht. Und du darfst frei leben. Zwei Menschengruppen werden deshalb gegenübergestellt. Die fleischlich Gesinnten und die geistlich Gesinnten. Vers 5 und 8. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft wider Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann es auch nicht. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wie wir schon anfangs gehört haben, bleiben manchmal Christen längere Zeit in dieser Stellung, dass sie noch ein gutes Teil auf sich selbst vertrauen. Ich glaube, wir haben das auch schon ausprobiert, der eine oder andere. Sie leben heraus aus sich selbst, aus ihrem Fleisch. Das bedeutet im Klartext, wir trauen auf unsere Fähigkeiten, Erfahrungen, Empfindungen, auf unser Wissen. Wir brauchen aber Gottes Wahrheit aus seinem Wort, um die Dinge geistlich zu beurteilen. wenn wir das mit unserem Verstand tun, den haben wir auch für gewisse Dinge und der ist auch nötig, aber alleine hilft er uns geistlich nicht weiter. Wir brauchen einen erleuchteten Verstand. Oft sind es unsere guten Absichten und Meinungen, die uns hier und da so handeln lassen. Aber den Heiligen Geist hindert es, uns weiterzuführen, weiterzubringen. Denn was auf dem Ich-Grund wächst, das ist fleischlich. Und diese Gesinnung führt von der Gnade und von Gott weg. Sie ist sogar Feindschaft, heißt es hier, und trennt von ihm, wenn wir darin verharren. Der Mensch hat manchmal Mühe, sich Gott unterzuordnen. Und erst wenn wir diese Einschätzung des Wortes Gottes über uns teilen und ihr von Herzen zustimmen, kann seine Gnade wirksam werden und uns sein Geist leiten in unserem Alltagsleben. Und leider bleibt der eine oder andere oft eine ganze Weile im Alten stecken. Paulus spricht zum Beispiel zu den Christen in Korinth von fleischlich und unmündigen Christen. 1. Korinther 3, 1 bis 4. Es war kein geistliches Wachstum zu sehen, keine Reife erkennbar. Sie kamen irgendwie nicht von der Stelle. Wie Babychristen, immer irgendwie schreiend, klagend, Hilfe brauchend. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen auch untereinander uns. Wir brauchen aber vor allen Dingen Christus. Und solche fleischlich gesinnten Christen unterscheiden sich nicht so viel in ihrem Verhalten von Nichtchristen. Und Satan versucht uns immer auf diese Linie zu bringen, dass wir aus uns selber handeln, aus eigener Kraft. Weil er weiß, dann treten wir aus der Geborgenheit mit Christus heraus und begeben uns in diese fleischliche Gesinnung. Und diese falsche Kraftquelle verhindert Wachstum, verhindert, dass wir Christus und die Gemeinschaft mit ihm immer mehr suchen. Das Fleisch kämpft gerne, so wie es Galater 5,17 heißt, gegen den Geist. Wenn wir uns aber weigern, aus uns selber zu handeln, dann können wir diese fleischlichen Dinge besiegen. Wir tun nicht mehr, was wir natürlicherweise sonst tun würden. Wir haben einen neuen Lebensmittelpunkt, Christus, gefunden und suchen ihn nicht mehr bei uns selbst. In der Alltagspraxis heißt das immer wieder diese tägliche Entscheidung: Ich will mit Christus leben. Hinwendung zu ihm. Nur auf diese Weise wird unser Leben fruchtbar und wohlgefällig vor Gott. Es ist kein mehr mühevolles sich selber über die Runden quälen mit Ach und Krach dem Lamme nach, haben wir vielleicht schon mal gehört, diesen Spruch, sondern ein freudiges, von Gottes Geist bewegtes Leben aus Liebe zu Jesus. Unser Sieg besteht darin, dass wir uns in Christus bergen, auf seinen Geist vertrauen und seinen Willen über all diese Impulse stellen, die uns manchmal bevormunden wollen. Genau das meint Galater 2,20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ein ausgewechseltes Leben, dass Christus uns schenkt, dass wir uns nicht erarbeiten müssen und auch nicht selbst aus uns herausquetschen wie eine Zitrone den Saft in der Presse. Paulus macht hier eine erstaunliche Aussage. im 9. Vers. Er bescheinigt den Christen in Rom: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wie kann er das sagen? Er war noch gar nicht bei ihnen. Er kennt sie eigentlich gar nicht richtig. Er begründet das damit, wo zuvor die Sünde wohnte und herrschte, da wohnt nun Gottes Heiliger Geist, leitet und durchdringt die Menschen. Er ist davon überzeugt, dass es dem Geist Gottes gelingt, bei ihnen Veränderung zu schaffen. Die Wiedergeburt und der Empfang des Heiligen Geistes ist also Voraussetzung, dass Gott mein Leben in den Griff bekommt, dass er wirklich der Herr auf der Kommandobrücke wird. Wenn aber jemand, Vers 9b, Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Im Klartext, der ist überhaupt noch nicht wirklich Christ. Aber von solchen Wiedergeborenen spricht Paulus hier. Es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied in der Wirksamkeit zwischen dem Geist Gottes und der Sünde. Die Sünde zwingt zum Sündigen, solange wir auf uns selbst gestellt leben. Der Geist Gottes gibt uns Freiheit. Und wir müssen uns immer wieder entscheiden. Er engt uns nicht in der gleichen Weise ein, sondern er lockt uns, ermahnt uns. Ja, und dann ist es an uns, unser Ja zu geben, uns dafür zu entscheiden. Wisst ihr, warum das so ist? Es ist eine Liebesbeziehung und echte Liebe kann man nicht erzwingen. Das ist auch im Geistlichen so. Und welche Konsequenzen ergeben sich nun daraus für den wiedergeborenen Christen? Vers 12 bis 14. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner gegenüber, nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Wir schulden unserer alten Natur, dem Fleisch, nichts mehr, weil wir freigemacht sind von seiner Gesetzmäßigkeit, der Sünde und des Todes. Wir sind zugleich in die Freiheit gestellt, die wir durch die täglichen Alltagsentscheidungen immer wieder zu bewahren haben. Dieses Ja ist wichtig. Aber es ist wahr, dass und eine frohmachende Tatsache, dass wir den Ansprüchen und Forderungen unseres ichhaften Wesens nichts mehr schuldig sind. Zugleich werden wir aufgefordert, durch den Geist die Handlungen, diese alten fleischlichen Dinge zu töten. Und wenn die Vorherrschaft der Sünde nicht gebrochen wäre durch Christus, dann wäre diese Aufforderung völlig unmöglich, die Sünde auszuschalten im Alltag. Der Sieg ist aber bereits da. Und so steht der wiedergeborene Christ vor der Aufgabe, den ihm geschenkten Sieg Schritt für Schritt mit Hilfe des Heiligen Geistes zu beanspruchen, festzuhalten und in die Tat umzusetzen. Nicht in der eigenen Kraft, nicht in der eigenen Anstrengung, sondern ich darf sagen, Herr, hilf mir. Da ist ein Mensch, der hat so Ecken und Kanten wie ich und es fällt mir schwer, ihn zu lieben, aber ich möchte das. Herr, gib mir neu deine Liebe. Ihr Lieben, vor ein paar Wochen, das heißt noch gar nicht so lange her, letzten Sonntag hatte ich wirklich doll gebetet, dass ich stehen konnte während der Predigt. Im Kreuzbein war es schlecht um mich bestellt, tat weh und zog das ganze Bein runter. Und dann während der Predigt war es aber irgendwie verschwunden. Nicht ganz, ich habe immer noch was gemerkt, aber ich konnte stehen, ich habe es durchgehalten und Gottes Gnade ist da. Ich merke immer noch was, auch heute, aber der Herr ist da und er gibt die Kraft. Ich darf sagen, Herr, deine Kraft ist in Schwachen mächtig. Halleluja. Der Sieg ist da. Und so dürfen wir uns vom Geist Gottes immer wieder Kraft erbitten, uns leiten lassen und darauf eingehen. Und dieses gehorsame sich leiten lassen vom Geist Gottes ist auch Kennzeichen der Gotteskindschaft. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes oder Kinder Gottes. Zugleich wird hier auch einer falschen Vollkommenheitsidee abgesagt. Kinder sind noch nicht fertig. Du nicht, ich nicht. Wer von euch fertig ist, melde sich. Aber fallt nicht auf diese Falle rein. Wir brauchen die Erziehung und die Leitung und die Führung und manchmal auch den Schubs des Heiligen Geistes. Wer zu dieser Erziehung bereit ist, der ist in der Wahrheit, der wandelt im Licht und der ist Gottes Kind. Woran sind Gottes Kinder zu erkennen? An ihren Früchten, nicht an ihren Sprüchen, die sie manchmal auch machen. Letzter Gedanke, wie sieht die Beziehung zum himmlischen Vater bei wiedergeborenen Christen aus? Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, heißt es, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und der Text zeigt, dass der Gehorsam der Menschen, die im Geist leben, nicht von Furcht und Druck der Sklaverei des Gesetzes geprägt sind. Das Ringen und Streben des Menschen unter dem Gesetz war von Furcht geplagt. Ist mein Herr auch mit mir zufrieden? Reicht das oder reicht das nicht? Es gab keine Gewissheit von Gottes Wohlgefallen. Gottes Geist dagegen ermutigt dich. Er lässt dich ins liebende Vaterherz Gottes blicken. Wir entdecken, ich bin Kind. Er liebt mich, mein himmlischer Vater. Und Gottes Geist gibt unserem Geist im Gewissen die Bestätigung, diese tiefe Gewissheit, ich weiß, dass ich weiß, ich bin Gott, von Gott geliebt. Ihr Lieben, ich nehme eine gewisse Tablette für den Blutdruck und da muss man nachts dann manchmal etwas öfter aufstehen. Und ich war unterwegs an einen gewissen Ort, Platz, Stelle. Wisst ihr, was ich dann so in meinem Geist höre? Nicht laut, sondern ganz leise, innerlich. Gottes Liebe hört niemals auf. Amen. Und dann kam Gottes Strom so in mich hinein, auf diesem kurzen Weg. Und ich sagte, Herr, danke. Schön. Schön, dass sie nicht aufhört. Und dass du bei mir bist, gerade jetzt. Es war auch so ein bisschen die Phase, wo es doch noch sehr weh tat. Ja, er ermutigt uns. Er sichert uns zu, geliebt zu sein von unserem Gott. Und Liebenden fällt es in der Regel nicht schwer, dem anderen eine Freude zu machen. Und das macht den ganzen Unterschied aus. Wer nicht durch Gottes Geist und die Liebe Gottes getrieben wird, sondern alles mit eigener Anstrengung und Kraft versuchen will, der wird auf der Stelle treten, der wird nicht recht vorwärts kommen. Als Kinder Gottes sind wir nicht mehr von Furcht, sondern durch die Liebe getrieben. Übrigens, wenn in der Bibel von Gottesfurcht die Rede ist, dann ist es die Ehrfurcht und nicht die Angst vor Gott. So sind wir weder überheblich noch furchtsam, sondern mutig im Bitten zum himmlischen Vater. Und der Heilige Geist übersetzt, auch wenn du manchmal vielleicht nicht alles so schlüssig sagst, wie es vielleicht gut wäre. Er übersetzt dein Gebet. Er korrigiert die Gebete gottgemäß. Das ist im Fortsetzungstext des 8. Kapitels, wird das noch behandelt. Und er öffnet das Herz des Vaters im Himmel. Er hört dich. Und in diesem Bewusstsein der Kindschaft weiß ich auch, ich bin Teilhaber der Liebe, der Gnade, der Herrlichkeit Gottes. Ich erbe und bin Miterbe Christi. Wer übers Erbe mehr lesen will, der muss Epheser 1, 3 bis 14 lesen. Da ist das ganze Erbe beschrieben. Ich lese hier nur den 17. Vers. Wenn aber Kinder, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das Erbe ist das ewige Leben bei Gott, das der Tod nicht zerstören kann. Und die Anzahlung dafür ist der Heilige Geist. Und Jesus hat gesagt, dieses ewige Leben beginnt irgendwann im Himmel? Nein, jetzt. Wer an mich glaubt, der hat jetzt das ewige Leben. Und dazu gehört noch etwas, dass wir entdecken, wozu wir überhaupt da sind. Viele Menschen suchen den Sinn ihres Lebens. Die suchen und suchen und fahren nach Indien und Japan und was weiß ich wohin, bis ans Ende der Welt. In der Bibel steht es schon drin. Wir sind da, um mit Gott Gemeinschaft zu haben und ihn zu verherrlichen. Brauchst nicht weiter suchen. Das ist der Sinn. Und das ist auch der Sinn eines erfüllten Lebens. Oder das Ergebnis wird ein erfülltes Leben sein. Das zu entdecken, allein dafür hat sich's gelohnt, hierher zu kommen. Und so wird uns auch die Mitverherrlichung mit Christus einmal verheißen. Es gibt noch eine Kehrseite. Wir haben manchmal auch an der Schmach Christi teil, dass Leute über uns lächeln, dass sie uns für altmodisch halten oder dieses oder jenes. Und in manchen Ländern kann es sogar das Leben kosten. Doch der treue Herr verspricht uns, und das ist wirklich mein letzter Satz, dass wir nicht über unsere Tragkraft belastet werden. Dafür sorgt er. Dafür hat er eine Grammwaage. Er legt dir keinen Millimeter mehr auf, als du tragen kannst. Und denk dran, die große Last, ich muss ja hier bleiben, ich habe sonst oft das Headset dran, dann kann man ein bisschen rumlaufen, ist man nicht so angebunden. Aber gut, er legt dir nicht mehr auf, als du tragen kannst. Und er ist bei dir, heute und morgen und jeden neuen Tag. Der Herr segne euch. Ich möchte noch beten. Damit möchte ich schließen. Herr, ich preise dich, dass du uns dieses wunderbare Kapitel gegeben hast. Da steht noch mehr drin, Herr, aber das können wir gar nicht in einer Zeit ausschöpfen. Du bist wunderbar. Du liebst uns wie ein Vater. Und du hast uns in Christus erlöst, nicht nur von der Verdammnis grundsätzlich, sondern auch von der Eigenverdammnis, die manchmal in unser Herz kommen will, wenn wir wieder mal gestolpert sind. Und du hebst uns auf und du putzt uns, reinigst uns und sagst, ich hab dich doch lieb. Halleluja, das ist so wunderbar. Herr, und das gibt meinen Geschwistern so ganz tief ins Herz. Amen.